Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist jetzt die Soziologin Jutta Almendinger, zugleich Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Frau Almendinger, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Münchenberg.
Frau Almendinger, gehört das deutsche Bildungssystem, gehören die Schülerinnen und Schüler zu den Verlierern von Corona?
Nun, vielleicht nicht alle, aber doch ein großer Teil. Und diejenigen, die allemal schon im Bildungssystem irgendwo doch abgehängt waren, das zeigen alle Daten, auch im internationalen Vergleich, dass die Spreizung zwischen den Schülern aus sozial, finanziell etwas belasteten Haushalten, denen es eben nicht so gut geht, und jenen, die Geld haben, die auch das Wissen haben, das elterliche Wissen haben. Diese Spreizung ist in Deutschland enorm und sie hat sich durch Corona vergrößert und wir befürchten alle, dass sich das nicht wieder gut machen lässt. Und für diese Schülerinnen und Schüler ist das tatsächlich ein anhaltender Corona-Effekt.
Wie bewerten Sie dabei die Rolle der Politik, die ja immer abwägen musste? Es ging einerseits um den Gesundheitsschutz von Schülern und Lehrern, andererseits natürlich auch das zu verhindern, dass Kinder aus bildungsschwachen Familien eben noch weiter zurückfallen. Das klingt ja auch schon so ein bisschen nach der Wahl zwischen Pest und Cholera.
Nun, zunächst mal ist zu sagen, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern sehr schlecht aufgestellt war. Andere Länder haben präventiv in die ganze Digitalität der Schulen investiert. Die hatten entsprechende WLAN-Anschlüsse, sie hatten entsprechende Möglichkeiten. Die Geräte waren schon bei den Kindern, die Didaktik war vorbereitet. Und da ist natürlich so ein Switch hin zu Home-Learning, Homeschooling wesentlich einfacher. Und wie ich eben schon sagte, andere Länder hatten es auch nicht mit dieser großen Schere zwischen Kindern aus unterschiedlichen Haushalten zu tun. Ja. Und jetzt kommt noch hinzu, dieser Bildungsföderalismus, der wurde eben angesprochen. Es war je nach Bundesland unterschiedlich. Und zwar nicht nur, wann geschlossen wurde, sondern auch während Corona. Was war eigentlich dann der Grund, temporär zu schließen, sodass viele in Berlin wirklich verzweifelten, weil es ja nicht nur die Kinder, die hat es hart und hat es laufend und immerwährend betroffen, aber es war natürlich die ganze Familie, die dadurch mit nicht mehr wusste, wie sie das Leben zu handhaben hat.
Sie haben die schlechte Vorbereitung der Schulen in Sachen Digitalisierung angesprochen. Ist das jetzt sozusagen ein positiver Nebeneffekt der Pandemie, dass allen ja eigentlich klar geworden ist, wie groß hier der Handlungsbedarf ist?
Nun, es ist schade, dass es einer Pandemie bedarf, aber ja, das ist zumindest meine Hoffnung. Die wird aber nicht von allen geteilt. Also es kann genauso sein wie das Klatschen auf den Balkons. Der Schock ist vorbei und dann hört auch das Management auf. Es gibt ja den Digitalpakt. Es waren ja die Gelder da, also es ist ja auch eine Frage dessen, wie man das abruft, wie ernsthaft man das angeht, wie man die Lehrer und Lehrerinnen darauf vorbereitet.
Wie ist das mit der grundsätzlichen Haltung der Deutschen zur Digitalisierung? Da sagen ja viele, man hat das verschlafen, auch in der Politik. Corona hat da viel geändert, zum Beispiel auch Nutzung des Homeoffice. Das wird ja auch nach dem Ende der Pandemie, wird das ja weiter genutzt werden.
Ja, da haben Sie jetzt sehr viele Punkte gleichermaßen angesprochen. Zunächst mal zu dem ersten Punkt, wie stehen überhaupt Deutsche zur Digitalisierung im Allgemeinen? Da haben wir mit der Vermächtnisstudie, die machen wir mit der Zeit und mit Infos zusammen, über eine Paneluntersuchung, also wir haben die Daten von 2018 mit 2015 derselben Personen mit denen von 2020 verglichen. Und da sehen wir schon eine Öffnung. Also vieles, was gerade ältere Personen sagen, dass sie sich gar nicht zutrauen, das ist jetzt auf einmal in ein tägliches tatsächlich Tun übergegangen, die Nutzung von Endgeräten und so weiter und so fort. Man kennt die Bilder der älteren Menschen, die jetzt auf WhatsApp mit ihren Enkeln kommunizieren. Also die Bereitschaft, sich zu bewegen und auch das Selbstvertrauen, das ist ganz wichtig, sich bewegen zu können, hat sich sehr, sehr positiv verändert. Das ist das eine. Und zum anderen mit Homeoffice, ja, das wird bleiben. Ich darf gerade eine sehr große Untersuchung der IG Metall auswerten. Und da kam dann die Frage, würden Sie gerne weiterhin auch nach Corona im Homeoffice arbeiten? Das sind weit über 90%, die sagen, ja, das würde ich gerne. Damit verbunden ist natürlich eine ganz neue Spaltung des Arbeitsmarktes in jene Hälfte, die im Prinzip im Homeoffice sein könnte und die andere Hälfte ihren Jobs gar nicht im Homeoffice zu erledigen.
Vor allem Dinge, Stichwort Homeoffice, Sie haben ja sehr frühzeitig gewarnt, das war glaube ich im Mai schon, Corona führe zu einer Retraditionalisierung, sprich die Frau bleibt eher zu Hause bei den Kindern, der Mann geht arbeiten. Bleiben Sie denn bei dieser Einschätzung?
Der Grund, warum ich diese Retraditionalisierungsthese aufgestellt habe, ist, dass der Entzug von Kindertagesstätten und Schulen per se schon ein Stück zurück ist, mindestens, sagen wir mal, bei den Kindertageseinrichtungen, Kindergärten, um 20, 30 Jahre. Also es war natürlich erforderlich für die Kinder, dass jemand zu Hause geblieben ist, und es waren meistens die Frauen. Wenn man sich die Zahlen jetzt anschaut, es gibt gerade eine neue Studie der Hans-Böckner-Stiftung, so sehen wir, dass Frauen wie Männer, Mütter und Väter im Besonderen, die eben die schulpflichtigen Kinder haben, wieder langsam in den Arbeitsmarkt gegangen sind vor der zweiten Schließung. Allerdings Männer konnten ihre Arbeitszeiten wesentlich schneller wieder aufnehmen als Frauen, sodass nach wie vor der Unterschied größer ist, als er war vor Corona-Zeiten in der bezahlten Arbeit. Und er ist nicht nur größer, sondern er ist natürlich auch, und das ist ein ganz ähnliches Bild wie jenes, welches wir bei den Schulen eben besprochen haben, absolut sehr groß. Und auch hier wieder größer als in anderen Ländern. Das heißt, der Anteil von Frauen in Teilzeit, die dann ein niedrigeres Monatseinkommen haben, eine niedrigere Rente beziehen werden, ist in Deutschland viel größer. Mhm.
Frau Almendinger, Corona hat ja vieles in kurzer Zeit verändert, Gewohnheiten durchbrochen. Was würden Sie sagen jetzt am Ende? Sind wir auch offener gegenüber der Veränderung geworden, oder wird es dann doch am Ende der Pandemie wieder heißen, so schnell wie möglich zurück zur Normalität?
Nun, Corona ist auf ganz unterschiedliche Art und Weise so etwas Schleichendes, was gesellschaftliche Ordnungen durcheinander gebracht hat. Auch hier würde ich wieder sagen, wir können eigentlich gar nicht von den Menschen sprechen. Ich habe in meinem Umfeld in der Wissenschaft sehr viele, die davon eigentlich überhaupt nicht betroffen sind, die schon immer viel zu Hause gearbeitet haben und die diese Belastungen bei weitem weniger verspürt haben als viele, die jetzt vor existenziellen Nöten stehen. Und da wird es sehr viel an Bewegung geben, aber inwieweit man sich tatsächlich auf so etwas überhaupt vorbereiten kann, steht für mich außer Frage. Steht für mich in Frage, ist für mich eine große Frage. Ich glaube, die Anpassungsfähigkeit an Krisen war bei Menschen schon immer vorhanden. Es kommt jetzt darauf an, dass wir präventiv uns auf die nächste Krise vorbereiten, die Grundlagen legen, sodass zumindest einige Geschäfte des täglichen Lebens, wie beispielsweise die Digitalität in den Schulen, aufrechterhalten wird. Wir haben ja Szenarien gehabt in 2010, die genau diesen Virus beschreiben. Da hätte man präventiv sich aufstellen müssen. Das ist meine große Hoffnung.
Sagt die Soziologin Jutta Almendinger, zugleich Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Frau Almendinger, danke schön für das Interview.
Ich danke Ihnen, einen schönen guten Morgen und noch einen guten Rutsch.
Das heute Nacht wünsche ich Ihnen auch.